wo würdest du einfach sagen, bitte schaut hin, da spart sich ihr wirklich Geld? Oder
ich
glaub, Steuern.
Ja, ich glaube, doppelte Haushaltsführung ist zum Beispiel ein Thema, das muss man einfach mal gehört haben, um dann im Falle des Falles daran zu denken. Mhm. Auch dieses Thema mit dem Familienbonus Plus ist ein Thema, gerade wenn wir nur einen Partner betreuen, dann wissen wir das Einkommen vom anderen nicht und wir können es nicht anders berücksichtigen in der Steuererklärung. Also das ist auf alle Fälle was man aktiv kommunizieren muss. Auch Konstellationen, ja, Alleinverdiener, Alleinerzieher, da ist wichtig, dass man den Hinweis bekommt.
Die Steueroptimierung beginnt nicht im Betrieb, sondern bei den persönlichen Verhältnissen. Familienstand, Kinder, Wohnsituation oder besondere Belastungen haben enorme Auswirkungen auf die Steuerlast. Themen wie doppelte Haushaltsführung, Absatzbeträge, Spenden, Kirchenbeitrag oder Krankheitskosten werden oft nicht vollständig genutzt, einfach weil sie nicht aktiv besprochen werden. Wir besprechen das heute aktiv mit der lieben Steuerberaterin Magdalena Schatzgruber von Leitner Leitner. Die wird uns da heute einen ganz interessanten Einblick geben, wie wir eben Steuern optimieren können. Herzlich willkommen, liebe Magdalena.
Hallo Stefanie, danke für die Einladung.
Doppelte Haushaltsführung. Fangen wir vielleicht gleich damit an. Wann spricht man denn überhaupt von einer doppelten Haushaltsführung? Und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
Also doppelte Haushaltsführung liegt grundsätzlich dann vor, wenn der Familienwohnort und der Arbeitsplatz so weit voneinander entfernt ist, dass die tägliche Rückreise nicht zumutbar ist. Das ist zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel. Der Mittelpunkt der Familie liegt in Linz und man pendelt oder man hat den Arbeitsplatz in Wien.
Okay.
Und da ist eben, da gehen wir gleich die Voraussetzungen vielleicht durch. Es ist eben nicht zumutbar, dass man täglich pendelt zwischen Linz und Wien, weil die Entfernung weiter als 80 Kilometer ist und die tägliche, also die Dauer der Reise mehr als eine Stunde beträgt. Eine weitere Voraussetzung ist eben, dass die Beibehaltung des Familienwohnsitzes, also in dem Fall jetzt in unserem Beispiel wäre das Linz, nicht privat veranlasst ist. Das ist zum Beispiel dann gegeben, wenn auch der Partner in Linz wesentliches Einkommen erzielt. Es ist nicht zumutbar, dass man umzieht, also dass man den Familienwohnsitz an den Beschäftigungsort verlegt. Erstens, weil eben der Partner in Linz eine Tätigkeit hat. Aber auch zum Beispiel, weil das Dienstverhältnis in Wien nur befristet ist.
Oder wenn man Kinder hat, die in der Schule sind.
Genau, oder wenn man Kinder hat, die in Linz in die Schule gehen.
Und dann wäre es auch egal, wenn der Partner zum Beispiel daheim wäre und sich um die Kinder kümmert, dann kann man dann auch sagen...
Genau, also Kinder bilden zum Beispiel auch so an den Familienwohnsitz. Und es ist nicht zumutbar, dass man dann den Umzug vornimmt. Dann muss man sich anschauen, eben wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, welche Kosten sind da abzugsfähig? Und da spricht man eben davon, von den Mietkosten und den Betriebskosten für die zweite Wohnung, die man dann zum Beispiel in Wien eben anmietet. Ich meine, wichtig da, es muss vergleichbar sein zu einer Kleinwohnung, also 55 Quadratmeter sind da angemessen oder werden als angemessen erachtet. Oder Hotelkosten bis zu 2200 Euro pro Monat. Das bedeutet jetzt, wenn man es ganz kurz hochrechnet, wenn man 800 Euro Miete zahlt in Wien, mal 12, kommt man auf 10.000 Euro. Das mit einem Grenzsteuersatz von 50%, wäre man dann bei 5.000 Euro Steuerentlastung, die man dadurch bekommt. Genau, was an die doppelte Haushaltsführung auch noch zusätzlich gekoppelt ist, sind die Familienheimfahrten. Also wenn die Voraussetzungen erfüllt sind für die doppelte Haushaltsführung, dann kann man auch die Fahrten zwischen dem Beschäftigungsort und dem Wohnort, dem Familienwohnsitz steuerlich geltend machen. Und das ist gedeckelt mit 306 Euro pro Monat.
Okay. Und muss man dann Kilometergeld schreiben oder reicht da auch die Zugfahrt?
Ja, würde auch der Zugfahrt gehen, genau.
Okay.
Genau.
Und gibt es da irgendwo so eine Grenze, wo man sagt, okay, das ist jetzt 5 Jahre möglich oder 10 Jahre?
Das hängt davon ab, also vom Familienstand, das hängt davon ab, ob man alleinstehend ist. Auch im alleinstehenden Fall wäre doppelte Haushaltsführung denkbar, ob man eben in einer Lebenspartnerschaft ist.
Heißt alleinstehend, ich, Stefanie?
Keinen Partner.
Ja, sehr, sehr spannend. Und da spart man sich natürlich dann am Jahresende einiges. Und gerade bei Ärzten ist es ja oftmals ein Thema mit unterschiedlichen Krankenhäusern.
Genau.
Ja, dann kommen wir vielleicht eh schon zum nächsten Punkt, das Thema Familienbeihilfe. Wie schauen wir denn da jetzt aus? Wer hat Anspruch?
Also grundsätzlich ist über Begriff jetzt, glaube ich, von den nächsten paar Minuten Kinder.
Ja.
Und da ist im ersten Schritt natürlich mal die Familienbeihilfe ein Thema. Die Familienbeihilfe steht ab Geburt des Kindes mal zu. Mhm. Die Höhe ist abhängig vom Alter des Kindes. Genau, und man muss da keinen Antrag stellen, sondern das wird wirklich automatisch mit der Geburt gewährt. Anspruch haben grundsätzlich minderjährige Kinder oder volljährige Kinder im Ausbildungsfall. Mhm. Die Einkommensgrenze, und da komme ich vielleicht gleich zu den älteren Kindern, also im Fall deines Studiums, ist ab dem 19. Geburtstag auch das Einkommen des Kindes zu beachten. Mhm. Weil wenn das Kind, ich sage jetzt mal, ein ganz tüchtiger Student, nebenbei einen Job hat und da ein Einkommen erzielt und über 17.000 Euro Einkommen daraus erzielt, fällt die Familienbeihilfe weg. Mhm. Und das sage ich deshalb, das muss man einfach ein bisschen monitoren oder am Schirm haben, weil die Familienbeihilfe wird oft im Vorhinein doch gewährt. Mhm. Und wenn sie rückwirkend dann wegfällt, weil sie eben herausstellt, dass die Einkommensgrenzen des Kindes überschritten wird, führt das oft zu einer doch Nachzahlung.
Okay.
Genau. Und ich sage es deshalb, weil in Verbindung mit der Familienbeihilfe steht auch der Familienbonus Plus. Mhm. Also der ist an die Familienbeihilfe gekoppelt. Mhm. Und wenn die Familienbeihilfe wegfällt, dann fällt auch der Familienbonus Plus weg.
Mhm. Der Familienbonus Plus, der ist ja noch relativ neu.
Ja, also, genau, gibt es jetzt schon ein paar Jahre.
Genau. Seit ein paar Jahren, genau. Wie schaut denn das aus? Also ich kann mich erinnern, wie der neu gekommen ist, habe ich ihn angegeben und mein Mann.
Ja.
Und da haben wir dann geschaut, wer den kriegt. Ja. Aber wie läuft denn das grundsätzlich? Oder was ist die Empfehlung? Wer sollte den bekommen? Mhm. Und wie geht das genau?
Genau, also der Familienbonus Plus ist grundsätzlich ein Absetzbetrag. Das bedeutet, der reduziert die Steuerlast direkt. Mhm. Es gibt eben die Möglichkeit, dass man es in 50-50 aufteilt, wie du schon kurz gesagt hast. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man nur ein Elternteil in Anspruch nimmt und der andere darauf jetzt verzichtet. Mhm. Der Familienbonus Plus beträgt grundsätzlich 2.000 Euro pro Kind bis zum 18. Lebensjahr und dann noch sind es 700 Euro pro Jahr. Grundsätzlich, solange beide Einkommensteuer zahlen, ist es egal, wie man es aufteilt und kann ruhig 50-50 aufteilen. Also wirkt es sich nicht bei einem günstiger als bei einem weniger. Es macht nur dann Sinn, dass man sich über die Aufteilung Gedanken macht, wenn zum Beispiel ein Elternteil in der Karenz ist, geringes Einkommen erzielt oder gerade wieder im Wiedereinstieg ist und nur ein geringeres Einkommen erzielt, weil dann zahlt die Person keine Einkommensteuer und dann gibt es auch keinen Absetzbetrag. Das heißt, der Familienbonus Plus würde ins Leere gehen. Mhm. Und das sind schon Konstellationen, die man vielleicht im Vorfeld kurz überlegen sollte. Genau.
Wie unterscheidet sich jetzt zum Familienbonus Plus nur der Kinderabsatzbetrag? Ist es Absetzbetrag, ist es das Gleiche oder ist es wieder ein
Unterschied? Das ist ein zusätzlicher Absetzbetrag, der wird gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt und steht unabhängig von dem Einkommen der jeweiligen Person zu.
Genau. Und wie hoch ist dieser jetzt?
Das sind 70 Euro pro Monat pro Kind.
Okay. Genau. Und unabhängig eben auch von der Steuerlast.
Ja, genau.
Dann haben wir ja noch weitere Konstellationen.
Genau, also es gibt ganz, noch ganz weitere viele Konstellationen, gerade eben, die Sie im Bereich mit Kindern stellen können. Die eine Konstellation betrifft jetzt eben diese Situation, wenn ein Elternteil weniger verdient, zum Beispiel eben im Karenzzeiten oder Wiedereinstiegszeiten.
Das wäre dann dieser Alleinverdiener.
Das wäre der Alleinverdiener-Absetzbetrag, genau. Wenn der Partner weniger als 7.400 Euro pro Jahr verdient, dann steht dem anderen Partner, dem mehr verdienenden Partner, der Alleinverdiener-Absetzbetrag zu. Mhm. Und der ist dann auch wieder gestaffelt, je nach Anzahl der Kinder. Also für ein Kind wären das 612 Euro pro Jahr, fürs zweite Kind, also für zwei Kinder 828 und für jedes weitere Kind sind es dann nur 273 Euro, die man zusätzlich als Absetzbetrag geltend machen kann.
Okay. Und gibt es da dann noch es gibt ja den Familienbeihilfeanspruch auch. Wird der beim Alleinerzieher-Absetzbetrag auch noch irgendwie berücksichtigt oder ist das egal?
Das ist dann egal. Also die Familienbeihilfe steht dann, zu die Familienbeihilfe geben. Muss zustehen, genau, damit dem Alleinverdiener-Absetzbetrag zusteht.
Dann haben wir ja noch eine Möglichkeit, die man absetzen kann, jetzt unabhängig von den Kindern, ist eine auswärtige Berufsausbildung.
Genau,
ich entscheide mich, eine Berufsausbildung zu machen. Und was ist denn jetzt bei einer auswärtigen Berufsausbildung das Spannende.
Das betrifft wieder studierende Kinder oder Kinder in Ausbildung. Mhm. Das ist, also man kann Kosten für auswärtige Berufsausbildung im Rahmen der außergewöhnlichen Belastung eben berücksichtigen. Das wären 110 Euro pro Monat, wo man auswärtig in Ausbildung sich befindet. Allerdings muss da die Voraussetzung erfüllt sein, dass innerhalb von einem Einzugsgebiet von 80 Kilometern rund um den Wohnsitz eine gleichwertige Ausbildung nicht möglich ist.
Dann haben wir ja noch einen Punkt, Spenden.
Spenden, genau.
Welche Spenden sind einmal grundsätzlich steuerlich absetzbar?
Spenden sind grundsätzlich dann steuerlich absetzbar, wenn die Spendenorganisation in der Liste des BMF, da gibt es online eine Liste, aufscheint, dann kann man Spenden grundsätzlich mehr abziehen. Mhm. Man kann Spenden geltend machen, sowohl im betrieblichen Bereich als auch im privaten Bereich. Mhm. Es gibt da Grenzen zu beachten bei den Spenden. Im betrieblichen Bereich sind es 10% des Gewinns. Mhm. Im privaten Bereich sind es 10% der Einkünfte, die man da nicht überschreiten darf. Vielleicht ein Hinweis nur, im privaten Bereich kann man es nur dann geltend machen oder kann man es nur dann in der Steuererklärung berücksichtigen, wenn die Spendenorganisation diese Spende auch ans Finanzamt gemeldet hat.
Okay.
Und da vielleicht der Tipp gibt, man sollte bei der Überweisung der Spende Sozialversicherungsnummer und den vollständigen Namen laut Meldezettel anführen, damit die Spendenorganisation das auch wirklich richtig zuordnen und melden kann.
Das ist aber ein guter Tipp, das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst.
Genau, ja. Gelingt es, dass man das dann auch in die Steuererklärung im privaten Bereich als Sonderausgabe unterbringt.
Mhm. Mhm. Okay, und da gibt es jetzt diese 10% Grenze, die du gesagt hast. Das heißt, wenn ich Hausnummer im Jahr 100.000 Euro verdiene, kann ich maximal 10.000 Euro im Jahr spenden.
Genau, wenn das die Einkünfte sind, genau. Mhm.
Genau, okay. Mhm. Was passiert denn, wenn ich jetzt als Betrieb so wohltätig bin, dass ich diese 10% Grenze überschreite?
Dann sind es nicht mehr steuerlich abzugsfähig.
Und ich muss ganz normal versteuern.
Genau, also es mindert dann meine Bemessungsgrundlage für die Steuer nicht mehr.
Ja, dann haben wir noch den lieben Kirchenbeitrag.
Genau, der Kirchenbeitrag, da ist die Grenze erhöht worden auf 600 Euro, das waren früher 400 Euro.
Ja.
Auch hier ist es so, dass die Kirchenbeitragsstelle den Kirchenbeitrag melden muss, damit es steuerlich verwertet werden kann. Ein Hinweis, das wissen einige nicht, man kann einen Teil des Kirchenbeitrags an den Partner übertragen. Das heißt, wenn man einen Kirchenbeitrag von über 600 Euro zahlt, dann kann man den übersteigenden Betrag an den Partner
das heißt
übertragen.
Das heißt 300 Euro?
Genau.
Oder nein, die
man kann einen Teil des Kirchenbeitrags des Bezahlten in die Steuererklärung des Partners geben, allerdings nur dann, wenn beide ein zusätzliches Formular in der Steuererklärung ausfüllen.
Dieses L1D-Formular.
Genau.
Sehr gut. Ja, selbst bin ich ja gerade betroffen von einer Verletzung.
Ja.
Darum finde ich es jetzt gerade ganz, ganz spannend, diesen nächsten Menüpunkt, nämlich die Krankheitskosten. Wie kann man denn die steuerlich absetzen und welche vor allem?
Genau, also Krankheitskosten kann man grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung berücksichtigen. Wichtig ist bei den Krankheitskosten, wenn keine Behinderung festgestellt ist und vorliegt, dass ein Selbstbehalt zu berücksichtigen ist und der ist abhängig vom Einkommen und von der Anzahl der Kinder oder ob ein Alleinverdiener, Alleinerzieher Absetzbetrag zusteht. Also es pendelt sich zwischen 8 und 12% ein und man verliert ein Prozentpunkt, so jetzt zum Beispiel pro Kind. Mhm. Das wären in der Regel bei Ärzten mit 2 Kindern 10% sein.
Das okay, also 10%, diese Krankheitskosten beziehen Sie jetzt eigentlich auch nur auf die Kinder und nicht
auf einen selbst, doch auch.
Auch, okay.
Ja, genau.
Das heißt jetzt zum
die
Beispiel...
Die Prozentpunkte beziehen Sie jetzt auf die Kinder.
Okay, genau. Okay, okay, so.
Genau.
Und das kann man dann am Jahresende wieder in die Steuererklärung mit aufnehmen. Und da gibt es ja dann wahrscheinlich von euch eine Empfehlung, was man hineingibt. Mhm. Gibt es dann nur irgendwo so eine Kontrolle...
Genau, also wir empfehlen einmal wirklich die Rechnungen zu sammeln und unterjährig aufzuheben und dann schaut man sich am Ende des Jahres an, wie hoch wäre der Selbstbehalt und wenn diese Kosten den Selbstbehalt übersteigen, dann kann man sie in die Steuererklärung aufnehmen.
Okay, ja, sehr spannend, super.
Gerne.
Okay, jetzt sind wir schon wieder beim Schluss. Jetzt wird es mich noch interessieren, welche dieser Themen, die wir gerade besprochen haben, werden in der Praxis am meisten übersehen? Wo würdest du einfach sagen, bitte schaut's hin, da spart sich ihr wirklich Geld? Oder glaub, Steuern.
Ja, ich glaube, doppelte Haushaltsführung ist zum Beispiel ein Thema, das muss man einfach mal gehört haben, um dann im Falle des Falles daran zu denken. Mhm. Auch dieses Thema mit dem Familienbonus Plus ist ein Thema, gerade wenn wir nur einen Partner betreuen, dann wissen wir das Einkommen vom anderen nicht und wir können es nicht anders berücksichtigen in der Steuererklärung. Also das ist auf alle Fälle was man aktiv kommunizieren muss. Auch Konstellationen, ja, Alleinverdiener, Alleinerzieher, da ist wichtig, dass wir die Hinweise bekommen.
Eigentlich kann man wieder gesammelt
sagen, eigentlich kann man alles. Sagen, wirklich persönliche Verhältnisse nicht ausklammern, sondern auch über die persönlichen Situationen mit dem Steuerberater, mit der Steuerberaterin
sprechen. Also ich habe bei der doppelten Haushaltsführung total viel mitgenommen, das war mir so nicht bewusst, dass das möglich ist. Dann sage ich, Magdalena, herzlichen Dank. Danke sehr für den gerne. Einblick.